Wir wollen damit weitergehen, unserem Thema die zwei Bäume und ihre Früchte. Mir sind vorhin noch zwei Beispiele eingefallen, die das uns vielleicht noch ein bisschen deutlicher machen, die wir selbst erlebt haben. Ich hatte das, denke ich, schon mal in der einen oder anderen Predigt erzählt. Aber ich glaube, dass das enorm gut anschaulich macht, worum es bei diesem Thema geht. So damals 1995 noch nicht getauft waren, noch Mitglied waren in der lutherischen Kirche. Und so die ersten Leute, die bei der Gemeindegründung dabei waren. Wir hatten so einen Gebetskreis für junge Erwachsene. Das war zum großen Teil war unser Treffen davon geprägt, den Herrn zu suchen und vor allem für die Jugendgruppe der Kirchgemeinde zu beten. Wir hatten da auch Verantwortung dort. Und wir hatten über einige Jahre auch Kontakt zu den Geschwistern von Holland, die uns am Anfang sehr geholfen haben. Und es war dieses besagte Wochenende in Planung, wo wir dann uns auch taufen ließen und dadurch auch nicht mehr in der Kirche bleiben konnten und das eigentlich so dann die Gründungszeit der Gemeinde war. Ich denke, die Vorbereitungszeit auf diese Gründung war viele, viele Jahre eher. Und ursprünglich war geplant, dass wir vor diesem Wochenende, wo wir auch zusammen verreist sind, um Zeit zu haben für das Wort Gottes und für Gebet. Davor hatten wir eine Evangelisation geplant, die wir in unserer Stadt in Zwickau durchführen wollten. Und wir hatten da extra einen Raum gemietet von einer Schule, weil wir ja irgendwie wussten, dass es den Leuten schwerfällt, irgendwie eine Kirche zu betreten. Und wir wollten Ungläubige erreichen und dachten, ja, da ist das irgendwie ein neutraler Platz. Und haben da letzten Endes auch die ganzen Bemühungen getan, die man halt so tut. Also wir hatten Handzettel und wir haben erst vor kurzem uns darüber ausgetauscht, dass wir doch ganz schöne Aktionen geritten haben. Also auf diesen Handzetteln stand groß gedruckt die Frage, bist du eine Hure? Fragezeichen. Also da war nicht so, haben wir nicht so um heißen Brei rumgeredet. Ne? Es kam direkt zum Punkt. Und dann komm zu Jesus. Also hatten wir viele solche Zettel gedruckt und die haben wir dann auch verteilt auf irgendwelchen Parkplätzen, den Autos oder die Scheibenwischer und in die Briefkästen ganze Straßenzüge in der Stadt eingedeckt mit diesen ansprechenden Einladungszetteln. Und wir haben natürlich auch gebetet. Ernsthaft, wir waren voll dabei, haben das wochenlang vorbereitet, haben da viel Kraft und Zeit investiert, haben uns richtig bemüht und irgendwie dachten wir zu dieser Zeit, wir müssen Menschen mit dem Evangelium erreichen, unsere Stadt ist voll von Leuten, die nicht errettet sind und die müssen einfach was von Jesus hören und zu Jesus kommen. Ja, dann begann in diesem besorgten Saal, in dieser Aula von der Berufsschule, unsere Veranstaltung und wenn ich jetzt so zurückdenke, war das schon alles irgendwie ein bisschen extrem. Es kam absolut niemand von der Straße oder von Ungläubigen. Wir waren da, unsere Geschwister von Holland und unser damaliger Pfarrer.
Ja, stimmt.
Und das war schon irgendwie eine eigenartige Zusammensetzung. Ein Bruder von Holland hat dann auch also wir haben eine Veranstaltung durchgeführt, als wäre der Saal voll ungläubige Leute. Und das ist irgendwie typisch, wenn man religiös ist. Man tut dann Dinge und lügt sich da selber die Tasche voll, obwohl das eigentlich, wir hätten sagen können, zu Beginn der Veranstaltung, niemand ungläubig ist da, Evangelisation abgesagt. Aber wir haben das eben durchgeführt. Na, das war geplant und so machen wir das jetzt. Und irgendwie komisch. Und ich kann mich gut erinnern, dass dann unser Bruder von Holland auch unseren Pfarrer direkt ansprach und gesagt hat, du musst umkehren. Irgendwie weiß ich noch, dass ich in dem Moment noch 10 cm kleiner wurde auf meinem Stuhl. Und dann waren die Freunde von Holland waren aber irgendwie in sich fröhlich und genossen irgendwie, dass der Herr da war. Und dann beteten die auch für Leute von uns und die sind auch umgefallen und irgendwann ist unser Pfarrer dann gegangen. Und also das war irgendwie so eine Mischung aus total peinlich, total daneben. Wir waren enttäuscht, wir haben echt gebetet, viel Arbeit da reingesetzt. Ich war da innerlich sehr verärgert über das Ganze. Irgendwie, ja, wenn wir schon so viel für Gott aufs Spiel setzen und so viel machen, dann muss doch Gott irgendwie. Ich erzähle das aus folgendem Grund. Es gibt einfach Augenblicke, wo der Heilige Geist direkt oder auch durch Menschen eben eine Offenbarung gibt. Und das ist dann in dem Moment einfach absolut sonnenklar, dass das eine Offenbarung ist. Wir saßen nach dieser absolut misslungenen Evangelisation zusammen und wollten schon irgendwie wissen, was war denn das jetzt? Weil so viel Gebet, dafür einstehen, über Wochen vorbereitet, eingeladen, gedruckt. T-Shirts hatten wir, da war auch diese Aufschrift drauf. Und kann ich mich sehr gut daran erinnern. Letzten Endes, wir Zwickauer hatten irgendwie diese Frage auch an unsere Geschwister aus Holland, die sich da sicher waren, dass es vom Herrn und der Geist Gottes wird sich da gewaltig bewegen und wir werden das schon sehen. Und da war gar nichts und die Frage stand im Raum, was war das jetzt? Und in meinem Herzen war einfach diese selbstgerechte Haltung, wenn ich schon so viel einsetze und so viel tue, dann muss sich Gott bewegen. Und wieso macht jetzt Gott nichts? Das kann doch wohl nicht sein. Und ich sagte, dass wir die Geschwister von Holland schon einige Jahre zuvor kannten. Sie sind regelmäßig gekommen, auch unsere junge Gemeinde zu lernen, was sehr, sehr gut war, wo wir auch den Unterschied wahrnehmen konnten, schon damals zwischen über Gott reden und das Wort lehren, dass es da einen Unterschied gibt. Und ich stellte diese Frage, was war das jetzt? Und wieso ging da nichts? Und in dem Team der Holländer war ein Mann mit dabei, der war nur das eine Mal da. Da war nie zuvor und auch danach nicht wieder mit. Und er hat auch an dem ganzen Wochenende, glaube ich, nur diesen einen Satz gesagt. Auf unsere Frage, was denn das jetzt gewesen sei, sagte er, wenn sich an dem Abend in der Aula Menschen bekehrt hätten, wenn da Ungläubige gekommen wären, was habt ihr ihnen zu geben? Das war so ein Moment, wie es in der Apostelgeschichte steht, dass es ihnen durchs Herz drang. Dieser Satz von diesem Mann drang mir derartig durchs Herz. Meine erste Reaktion war echt Zorn und ich begann mich zu verteidigen, weil ich überzeugt war, wir wissen so viel aus der Bibel und wir sind so weit vorne im Bereich der Kirche. Wir waren im Geist getauft, wir haben in Sprachen gebetet, wir konnten irgendwie was tun, was auch lebendig war und auch die Anzahl der jungen Gemeinde wuchs gewaltig in den paar Jahren. Und das war alles irgendwie sehr zum Vorzeigen, so in unserer Region. Und dieser Mann fragte, was habt ihr ihnen zu geben? Wenn jemand gekommen wäre, was hättet ihr ihnen zu geben? Und in dem Augenblick war das, als geht bei mir der Vorhang auf und mir war klar, ich habe nichts. Und das war so schockierend. Mit diesem einen Satz hat der Heilige Geist mein ganzes Gebäude und meinen ganzen Stolz auf meine fromme Leistung mit einem Satz weggerissen. Mir war mit einem Mal klar, in mir habe ich nichts, was ich ernsthaft Ungläubigen geben könnte, außer Religion und viel Äußerliches. Und bis dahin habe ich ein Leben geführt, was Sonntag so war und Montag bis Samstag anders. Und mir war in einem Augenblick klar, der Mann hat recht. Und das hat mich so zornig gemacht. Kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es ist jetzt 16 Jahre her, ist mir so plastisch in Erinnerung, als wäre es gestern gewesen. Dieser eine Satz war wie der Pfeil durchs Herz. Und das ist dieses Ding vom Baum der Erkenntnis herleben oder vom Baum des Lebens. Und mir war in dem Moment klar, das echte Leben, was wir weitergeben sollen, habe ich gar nicht. Ich habe gar nichts zum Weitergeben. Und aus diesem Grunde war es, glaube ich, sehr gnädig von Gott, dass es da niemanden diese Aula verlaufen hat, der da sehr wundersame Dinge erlebt hätte. Und dass wir dann zusammen zu diesem Wochenende wegfuhren und offen waren für die Botschaft einer echten Wassertaufe und uns dann auch taufen ließen, brauchte diese Vorbereitung. Im Nachhinein habe ich begriffen, das war so dieser Dienst Johannes des Täufers, zu kommen und zur Umkehr zu rufen, vor Augen zu stellen, du denkst, du bist reich, aber in Wirklichkeit bist du arm. Und die Erkenntnis muss irgendwann mal in unserem Leben kommen, genauso wie das eben die Vorbereitung gebraucht hat auf Jesus hin, dass Johannes zur Umkehr rief und schon seine Botschaft die Menschen so berührte, dass sie reihenweise fragten, was sollen wir tun? Und das ging durch alle Bevölkerungsschichten, ob das Soldaten waren oder Zöllner oder Handwerker, ganz egal. Also das brauchte diesen einen Satz, für diesen Mann, Satz ist der Mann von Holland zu uns gefahren und zurück. Und dieser Satz war vom Geist gewirkt und da trägt immer noch Frucht. Ein Satz.
Ja.
Das ist für mich ein ganz markantes Beispiel, was, wenn das Ding im Geist geboren ist, lebt und das Leben kriegst du auch nicht tot. Es lebt einfach. Kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und es war irgendwie die Vorbereitung darauf, in einer Art und Weise dann auch Botschaft zu hören, wo wir ja so selbstgerecht waren und auch von dieser ganzen lügnerischen, dämonischen Lehre gefüllt worden, dass Kindertaufe das Wirken des Herrn ist, was aber keiner versteht und irgendwie Gottes Handeln und dann die Konfirmation unsere Antwort und all diese Dinge. Also es brauchte diese Erschütterung und auch dieses Erkennen, wir sind geistlich so arm. Wir können zwar ein bisschen in Sprachen beten und wir haben schon auch irgendwie ein Gebetsleben gehabt, aber das war so wenig, was wir da hatten. Und deshalb war es dann möglich, dass der Geist Gottes uns so erreichen konnte und so erfassen konnte, dass wir auch gehorsam waren, uns taufen ließen und damit ja, so ein neues Bauwerk von ihm begonnen wurde, weil uns in dieser Zeit selber nicht deutlich war, wir gründen jetzt eine neue Gemeinde. Das war uns noch einige Wochen danach noch nicht so deutlich, dass es das war. Aber das ist ein Beispiel, was ich erzählen möchte. So bis dahin auch Bibelverse kannten und zitieren konnten und trotzdem war in dem Ganzen so wenig echtes Leben. Und durch diese eine Frage ist es so offenbar geworden. Und dieser selbe Zorn, den Kain bekam, als er sah, dass das Opfer von Abel angenommen wurde, derselbe Zorn kam in mir hoch. Wie er das fragen kann. Und ich weiß noch genau, ich habe ihm Vorwürfe gemacht, du bist noch nie hier gewesen, du hast gar keine Ahnung. Du warst gar nicht hier, was wir hier beten, was wir hier leisten und was hier gewachsen ist. Und du kommst daher und getraust dir sowas zu fragen. Ich kann mich erinnern, dass er überhaupt nicht sich verteidigt hat, er hat gar keine Antwort gegeben, der hat nur milde gelächelt und meinen Zorn auslaufen lassen und das war's. Aber derselbe Zorn stieg in mir auf, wie in Kain, als er sah, dass Abel, Gott das Opfer von Abel angenommen hat. Ja, ein anderes Beispiel, was es, denke ich, von der anderen Seite her beleuchtet. Wenn wir anschauen, wie der Teufel Jesus versucht hat, dann hat der Teufel Jesus Dinge angeboten, die von der Schrift her ohnehin festgelegt sind, dass Jesus die bekommt. Der Teufel hat ihnen Herrschaft angeboten über die ganze Welt. Und von der Schrift her ist es definitiv so, dass Jesus der Herr über alles wird oder würde und dass Gott ihm alles geben würde. Und wir müssen wissen und erkennen, dass der Teufel uns illegale oder falsche Wege anbietet zu dem, was Gott verheißt. Das ist seine Strategie. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren immer wieder begegnet, dass so viele Leute auf der Suche sind nach dem, nach der Methode oder nach dem letzten Trick, wie es dann funktioniert und wie wir dann die Früchte, die guten Sachen erreichen, wie wir das schaffen, dass eine Gemeinde wächst und dass es lebendig ist und dass die Leute auch jünger sein wollen und dass da Herzen miteinander verbunden sind und dass da gute Beziehungen sind. Wie schaffen wir das? Und bei einem meiner letzten Dienste immer wieder wurde die Frage gestellt und ich antwortete, wir erreichen das, indem jedes Herz auf Jesus ausgerichtet ist. Indem jeder Beteiligte eine eigene Beziehung hat zum Herrn. Und in jedem einzelnen Leben Jesus immer mehr Gestalt annehmen kann. Ja, das ist ja okay. Aber jetzt verrat uns doch mal, wie genau habt ihr das gemacht? Und das war immer wieder und immer wieder so, sag ich mal, mit meinen Worten. Das kennen wir alles, das wissen wir alles, das machen wir auch alles. Aber jetzt verrat uns doch mal noch den Trick. Da muss es doch noch einen Trick geben, wie man das erreicht. Und in den letzten Jahren war es so, dass, denke ich, die Lehrer von uns hören, wissen das ja auch, dass wir einen Intensivkurs haben, wo wir Leute prägen, die neu in die Gemeinde hineinkommen und in die Gemeinde hineinwachsen, weil wir glauben, dass wir in einer Gemeinde die gleichen Fundamente brauchen. Und für den E-Kurs gibt es ja auch Material und wir sind viele Male angefragt worden, ob es das auch in Schriftform gibt und wir haben das auch in verschiedene Richtungen weggegeben. Und es ist in einer Gemeinde auch der Wunsch entstanden, wir brauchen sowas, das macht Sinn, wir brauchen dieselben Fundamente. Wir müssen als Gemeinde einfach sicherstellen, dass nicht über die Art und Weise von der Bekehrung noch, wer weiß, wie viele Diskussionen laufen, und dass wir nicht hier uns jahrelang damit befassen, ob denn der Heilige Geist jetzt gefährlich ist oder doch nicht. Also das macht Sinn und wir machen den E-Kurs auch. Und da ist auch durchgeführt worden in all den Einheiten. Aber die Ergebnisse waren gleich null. Und die Gemeinde existiert heute nicht mal mehr. Hat sich komplett aufgelöst. Dasselbe Material, dieselben Lehrkonzepte, aus denen wir auch lernen, auch mit demselben Wunsch, diese Ziele zu erreichen, dass dadurch Menschen wirklich verändert sind und dass am Ende des E-Kurses die Leute alle von neuem geboren sind, dass sie getauft sind im Wasser und auch getauft sind im Heiligen Geist. Dieselbe Methode an einem anderen Ort, null Ergebnis. Und das ist etwas, was in unserem Thema sehr eng zusammenhängt. Wir sind in all den Wegen, wo Gott uns Dinge verheißen hat, wie wir die erreichen und wie wir da hinkommen, abhängig vom Heiligen Geist. Und wir alle sind herausgefordert, bei all den Fragen, wie soll das jetzt gehen, wie sollen wir das jetzt machen, ihn zu fragen. Das Material an sich von dem E-Kurs ist sicherlich gut, aber in dieser Gemeinde hat man das einfach importiert. Und im Nachhinein war mir deutlich, man hat wahrscheinlich versäumt, den Herrn zu fragen, Herr, wie willst du das hier tun? Und das lief dort auch über einen langen Zeitraum, also sehr ausführlich, intensiver vielleicht wie bei uns. Aber das ist ein paar Jahre her. Die Gemeinde ist jetzt komplett aufgelöst. Die existiert einfach gar nicht mehr. Das ist für mich ein anderes Beispiel dafür, dass wir die Wege des Herrn selber erkennen müssen und Gott uns das persönlich offenbart und für jede Gruppe spezielle Wege hat, wie er was genau haben möchte. Also dieses Übernehmen von Vorgehensweisen, die woanders funktioniert haben, ist in unserem Land viele Male geschehen und hat immer wieder nicht funktioniert, weil wir uns aus irgendeinem Grund immer wieder davor scheuen, diesen mühsameren, schmaleren Weg zu gehen, selbst den Herrn zu fragen. Und zwar so lange, bis wir eine Antwort haben und losgehen. Und dieser Drang, dieses Bedürfnis in uns, irgendwas zu übernehmen, was sich woanders bewährt hat, das ist dieser Drang, wir beachten alle Punkte und machen alles richtig. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann muss Gott ja. Und das funktioniert so nicht. Weil das ganze Reich Gottes ist aufgebaut auf Beziehungen, nicht auf Methodik. Und Und wenn wir Methoden anwenden, dann ist das schnell hohl und ohne Leben und bringt damit eben auch kein Leben hervor. Also das sind so zwei Beispiele, die mir noch eingefallen sind. Dann denke ich, schauen wir uns nochmal ganz kurz die Begebenheit an mit Jakob und Esau. Auch zwei Menschen, die letzten Endes diese beiden Abstammungslinien verkörpern. Das finden wir in 1. Mose 25. Ich lese mal ab Vers 27. Und die Jungen wuchsen heran, also Esau und Jakob. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war noch seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch zum Sterben entgegen, oder dem Sterben entgegen, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwur er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Also auch bei Esau haben wir dieses irdisch Gesinntsein, dieses im materiellen Leben und keine Perspektive haben auf das Unsichtbare, auf die ewigen Werte. Und es war ihm in dem Moment wichtiger und angenehmer, für einen Teller Essen so etwas wie ein Erstgeburtsrecht zu verkaufen. Und Jakob, obwohl wir nicht sagen können, dass das moralisch einwandfrei war, wie er hier handelte, hatte die Sicht, welchen Wert das Erstgeburtsrecht hat und wollte das unbedingt haben. Und wir haben später die Passage, wo er mit Gott ringt und sagt, ich lasse dich nicht, bevor du mich segnest. Und dieses Herz, das hat Gott gefallen. Auch wenn seine Methodik hier Esau gegenüber eigentlich ziemlich fies war. Und wie sie dann noch den Isaak reinlegten und die Mutti noch dabei geholfen hat, das ist schon ein starkes Stück. Die Muttis wollen da manchmal helfen in bestimmten Dingen. Ne? Also moralisch verwerflich. Aber was Gott gesehen hatte, war, dass Jakob, für ihn war es der Wert. Das wollte er haben, das war für ihn wichtig. Wichtiger als ein schneller, kurzer Genuss eines Essens. Und Esau, wenn er hier sagt, siehe, ich gehe ja doch zum Sterben entgegen, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Das ist eine Strategie aus der Finsternis, dass unser Stand in Christus, unsere Verheißung, unsere Erwählung, dass wir das als etwas Gemeines erachten oder als etwas Alltägliches. Wir sollen glauben und denken, dass das nichts Besonderes ist. Das ist sehr gefährlich, so darüber zu denken. Und dann haben wir später, dass Jakob den Segen bekommt und dann Esau weint und schreit. Das lesen wir dann im Kapitel 27. Zum Beispiel Vers 34, als Esau die Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit lautem und erbittertem Geschrei über alle Maßen und sagte zu seinem Vater, segne mich, auch mich, mein Vater. Und dann war da unten, da sagte Esau zu seinem Vater, hast du mir diesen einen Segen, mein Vater, segne mich, auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete sein Vater Isaak und sagte zu ihm, siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Doch wird es geschehen, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Ein weiteres Beispiel für diese beiden Abstammungslinien. Und ich möchte noch einige Dinge sagen zu dem Wesen von Abel, was ein Sinnbild auf Christus war und ist. Als die beiden ihr Opfer brachten und Kain sah, dass Gott das Opfer von Abel annimmt, ist er ja auf ihn losgegangen und hat ihn erschlagen. Ich vermute, obwohl das so die Bibel nicht beschreibt, dass Abel sich nicht zur Wehr gesetzt hat oder verteidigt hat und das ist letzten Endes das Wesen, was Jesus hat. Und ich will uns eine längere Passage lesen, die uns zeigt, was Jesus jetzt uns angewiesen hat. Und ich denke, dass uns das jetzt auch deutlicher wird. Was hat das alles mit unseren Beziehungen zu tun? Was hat diese Thematik, diese Abstammungslinien der beiden Bäume und deren Früchte, was hat das jetzt zu tun mit unseren Beziehungen untereinander? Und ich denke, dass das der Schlüssel ist für unsere Beziehung. Und ich will uns das mal lesen, was Jesus uns anweist. Und hört einfach mal zu. Ich nenne die Schriftstelle jetzt bewusst mal nicht. Also Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also Jesus setzt hier voraus, dass wir ja zu unseren Brüdern freundlich sind. Und ich denke, wir haben noch nicht mal diese Stufe wirklich erreicht. Ich denke, in diesen Zeilen wird das Wesen von Jesus deutlicher. Und es ist diese göttliche Kraft, das Leben, was in ihm ist, was das Böse tatsächlich überwindet. Wenn wir keinen Widerstand leisten, wenn wir Ungerechtigkeit erfahren oder wenn wir der Meinung sind, wir sind ungerecht behandelt worden oder der andere macht sich an mir schuldig und ich werde übersehen oder vergessen oder gekränkt oder beleidigt, wenn wir nicht zum Gegenangriff übergehen oder auf Rache sind, dann bewegen wir uns in der Art und Weise, wie Jesus das tat. Immer dann, wenn wir da keinen Widerstand leisten, wenn wir Ungerechtigkeiten erdulden können, dann wird die Kraft freigesetzt, die das Böse tatsächlich überwindet. Wir können lesen in der Schrift, dass Jesus am Kreuz nicht vom Teufel getötet wurde, sondern sein Leben gab. Der Teufel wäre nie in der Lage gewesen, Jesus umzubringen. Niemals. Aber Jesus hat sich von ihm überwinden lassen und hat damit den Teufel überwunden. Und vordergründig war diese furchtbare Ungerechtigkeit der größte Triumph für den Teufel, aber in Wahrheit war es seine auf ewig anhaltende Niederlage. Dass Jesus sich hat überwinden lassen Für den Moment sah es so aus, als ob Jesus verloren hat und der Teufel hat gewonnen. Aber in Wahrheit hat Jesus genau damit seine Macht gebrochen. Und das ist das Leben, was in uns leben soll. Das ist die Art, die in uns Gestalt gewinnen soll. Und das hat enorm viel mit unseren Beziehungen zu tun. Weil ganz, ganz viel Zerstörung und Zerrüttung, die in Beziehungen unter Geschwistern, unter Kindern Gottes tobt, hat etwas damit zu tun, dass wir vom Baum der Erkenntnis herkommen und dass wir alle ganz genau wissen, was die Bibel sagt und demzufolge genau wissen, wie das alles zu sein hat. Und dass wir schnell auf den anderen losgehen und damit in keinster Weise Böses mit Gutem überwinden, sondern in Streiterei geraten und in Besserwisserei und damit letzten Endes Stolz freigesetzt wird und Zerstörung. Also dieses keinen Widerstand leisten, dass Jesus sich selber hingegeben hat, das war das, was die Finsternis überwunden hat. Das hat der Schlange den Kopf zerschmettert. Das ist das, was das Böse mit der Wurzel aus unseren Herzen herausreißt und auch aus dem Herz dessen, der uns angreift. Wenn Jesus in uns Gestalt nimmt, dann wird das Böses mit Gutem überwinden, auch in uns alles Verlangen nach Rache und Vergeltung immer schwächer werden lassen. Und er wird da wachsen können in uns. So wird unser Wesen, unser Herz verändert. Das ist das, glaube ich, was es oft in den geschwisterlichen Beziehungen fehlt. Und ich bin der Meinung, dass da viel Zerwürfnis und Streit auch stattgefunden hat und stattfindet, weil man einfach auch im Namen der Wahrheit losgezogen ist und meint, da einen gerechten Krieg geführt zu haben und trotzdem nicht in der Art und Weise und dem Wesen von unserem Herrn Jesus agiert hat. Deshalb hatte ich das auch so betont in unserer ersten Einheit, dass dieser Turm, den sie bauten, war ja mit dem Ziel, lasst uns um diesen Turm versammelt bleiben, dass wir nicht auseinanderlaufen, dass wir uns nicht über den Erdkreis zerstreuen. Und wenn dieser Turm Wahrheit ist, als etwas Abstraktes, Wahrheit in Form von Fakten, Wahrheit in Form von Schriftstellen, die meine Sichtweise untermauern und unwiderlegbar machen, und das Ganze ist losgelöst von Jesus als Person, dann wird das Ergebnis genau wie damals in Babel nur Verwirrung und Spaltung sein, nichts anderes. Wahrheit ist eine Person, nämlich Jesus. Für den natürlichen Mensch ist das absolut nicht nachzuvollziehen, dass Jesus genau damit das Böse überwand, indem er sich vom Bösen überwinden ließ. Und ich glaube, dass das auch die Endzeitgemeinde auszeichnen wird, dass sie genau dadurch, dass sie sich überwinden lässt, das Böse überwindet. Wer das Buch in der Hand hatte oder vielleicht liest von Arthur Katz, auf der Grundlage der Apostel, auch er schreibt das so. Für einen natürlichen Mensch ist das nicht zu verstehen und ein natürlicher Mensch glaubt, ja, wenn da kein Widerstand geleistet wird, dann wird da dem Bösen Tor und Tür geöffnet. Dann ist er freie Bahn für all das Böse und Finstere. Aber es ist definitiv so, dass wir nicht den Satan mit dem Satan austreiben können. Wir können nicht Wut mit Wut besiegen. Das ist einfach ausgeschlossen. Wenn wir mit Bösen reagieren, dann vervielfachen wir letzten Endes seine Macht. Auch in den einzelnen Situationen. Also Gottes Siege sehen für den natürlichen Mensch fast immer wie Niederlagen aus. Und Abel wurde damals erschlagen und trotzdem leuchtet sein Zeugnis bis zu uns heute und lehrt uns etwas und gibt uns etwas. Und dann sehen wir bei Paulus, wie auch er die Gemeinde verfolgte und da eine Menge Schaden anrichtete. Und nachdem er Jesus erkannte, umso größere Hingabe und Verständnis für Gnade hatte. Ich denke, dass das Erlebnis den Weg zumindest gebahnt hat, dass Saulus Jesus erkennen konnte und dass Jesus ihm dann so begegnen konnte. Das hat etwas zu tun mit der Steinigung von Stephanus. Und das wollen wir uns nochmal anschauen in der Schrift. Also Apostelgeschichte Kapitel 7. Stephanus ist hier vor dem Hohen Rat. Und ich empfehle euch, aufmerksam mal zu lesen, was er dort auch sagt. Und dann gehen wir zu Vers 54. Oder lasst uns mal auf Vers 51 schauen. Ihr Halsstarken und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Das ging ja an die Zuhörerschaft des Hohen Rates. Das bedeutet, ihre Befolgung der Gesetze war ja korrekt und exzellent. Und die Mitglieder lebten ja haargenau nach dem Buchstabe. Und trotzdem war Stephanus in seiner Bewertung so klar, dass er sagt, ihr seid in Wahrheit halsstarrig und unbeschnitten an den Herzen. Sie waren alle beschnitten, aber nicht an ihren Herzen. Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Und dann Vers 54, als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Dieselbe Durchbohrung, die ich 95 erlebt habe, oder die Kain erlebte, als er sah, dass das Opfer von Abel angenommen wurde. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, also er schaute nicht auf sich selbst, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Das ist auch für mich sehr interessant, dass hier steht, dass Jesus zur Rechten Gottes stand, weil wir sonst lesen, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Aber ich glaube, dass Stephanus sein Leben ließ für den Herrn, war so etwas Kostbares, dass Jesus stand. Und da sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn, und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Also Saulus stand hier dabei und war Augenzeuge, wie man Stephanus umbrachte. Und als Stephanus hier sagte, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, da war das nicht irgendein Spruch von ihm, sondern ich glaube, dass er in seinem Herzen tatsächlich frei war von Rache. Und das ist meine Überzeugung, das bewegte in dem Herzen von Saulus maßgeblich etwas, dass Jesus ihm begegnen konnte. Und somit hat Stephanus das Böse mit Gutem überwunden und sein Leben gelassen, damit Gott diesen Mann Saulus berufen konnte und zu Paulus machen konnte und durch Paulus so ein gewaltiges Maß auch an Offenbarung geben konnte, wovon wir heute noch profitieren. Also das ist ein ganz starkes Beispiel dafür, dass Stephanus das beten konnte, rechnen ihnen ihre Sünde nicht zu. Jesus hat auch gebetet, vergib ihnen, Herr, sie wissen nicht, was sie tun. Und das war nicht nur eine fromme Floskel, das war von Herzen gemeint. Stephanus war hier ohne Rache, ohne den Drang auf Vergeltung. Er war frei davon, sich für diese Ungerechtigkeit zu verteidigen oder zu rechtfertigen oder auf Gegenangriff zu gehen. Und genau dieses göttliche Wesen in Stephanus hat Saulus überzeugt. Genau das. Und daran können wir auch sehen, dass Gott andere Wege hat und auch Dinge anders bewertet wie wir, wo wir vielleicht sagen, ja, wieso muss da jemand wie Stephanus sterben? Und Gott geht solche Wege und dann konnte das alles geschehen, dass später Saulus die Begegnung hatte mit Jesus und dann auch so mächtig wirkte als Apostel. Was heißt das für uns? Im Umgang miteinander, im Umgang untereinander, unserer Gemeinde, unserer Gruppe, unseren Beziehungen. Ich denke, dass jedes Mal, wenn wir in dieser Art und Weise unser Leben hingeben, wenn wir in der Lage sind, Ungerechtigkeit zu erdulden, wenn wir ablassen davon, das immer jedes Mal richtig zu stellen, irgendwie unseren Platz zu erkämpfen, uns durchsetzen, immer dann wird ein Sieg errungen fürs Reich Gottes. Echte Buße bedeutet eben die radikale Abkehr von unseren Sünden und genauso auch die radikale Abkehr von unserer eigenen Gerechtigkeit, von unserer Selbstgerechtigkeit. Die radikale Abkehr auch von dem irgendwie Guten in uns, was immer versucht, irgendwie das Böse aufzuwiegen. Ich will uns noch ein paar Schriftstellen lesen von Jesus. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer und Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von toten Gebeinen und aller Unreinheit sind. Oder Matthäus 7,15, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reisende Wölfe. Also dem Herrn ist immer wieder wichtig, was inwendig der Fall ist. Da gibt es eine Stelle in Offenbarung 4, Vers 8. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere, je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Also die Wesen, die vor dem Thron Gottes sind und von jeher rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, haben ihre Augen inwendig. Jeremia 31, 33, ich denke, eine uns vertraute Schriftstelle, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Der Herr will es auf unser Herz schreiben. Und das bedeutet dann im täglichen, praktischen Leben, dass wir aus unserem Herzen heraus das Richtige wollen und das Verkehrte nicht mehr wollen. Der Baum der Erkenntnis und seine Frucht ist, ohne innere Überzeugung von außen Dinge irgendwie krampfhaft verändern, die äußere Form verändern. Und der Baum des Lebens bedeutet, wenn sein Leben in uns ist, dass in unseren Herzen eine Veränderung geschieht, die nach außen sich auswirkt. Und da möchte ich einfach nochmal darauf eingehen, das ist etwas, worüber ich viel nachgedacht habe und geschrift studiert habe und gebetet habe, Gott gefragt habe. Es gibt diesen ganzen Bereich von ermahnen, korrigieren, zurechtweisen. Wir haben darüber viel gelehrt. Ich habe darüber auch in meinem Buch einen ausführlichen Abschnitt geschrieben. Und wir haben genauso Warnungen in der Schrift davor zu verurteilen und zu richten. Und für mich war die Frage, wo ist denn da die Grenze? Wo überschreite ich die Grenze vom Ermahnen zum Richten? Weil es gibt massive Schriftstellen, was geschieht, wenn wir verurteilen oder richten. Ich will also von beiden Dingen mal nur noch ein paar Schriftstellen nennen, dass wir da gedanklich ein kleines bisschen in die Thematik wieder reinkommen. Ich will das nicht zu ausführlich machen, weil ich denke, dass wir in Bezug darauf auch Lehre haben. Also Kolosser 3, 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch und aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Oder 1. Thessalonicher 5,11, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Oder 2. Timotheus 4,2, das ist eine Anweisung, die Paulus gibt, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Oder Titus 1,9, eine Bedingung für den Ältesten, da an dem der Lehrer gemäß dem zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Oder eine Anweisung von Jesus selbst aus Matthäus 18, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sag es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und Zöllner. Das ist die Anweisung, die Jesus gegeben hat. Dann möchte ich ein paar Schriftstellen lesen zum Thema Richten und Verurteilen. Matthäus 7,1, diese ganz bekannte Stelle, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Oder Lukas 6,37, und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden, und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Oder Johannes 7,24, richtet nicht nach dem äußeren Anschein, sondern richtet das gerechte Gericht. Also hier haben wir wieder eine Aussage, dass wir das gerechte Gericht richten sollen. Oder 1. Korinther 5,12, denn was habe ich zu richten, die draußen sind, richtet ihr nicht, die drinnen sind. Oder Jakobus 4,11, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Und eine Stelle aus Jakobus 5,9, die ich selber vor kurzem als eine echte Überführung auch erlebt habe, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn siehe, der Richter steht vor der Tür. Seufzt nicht gegeneinander. Also im modernen Sprachgebrauch, denke ich, kann man formulieren, regt euch nicht übereinander auf. Oder was ist sonst gegeneinander seufzen? Und hier steht, wenn wir das tun, werden wir gerichtet. Zack, aus. Denn der Richter steht vor der Tür. Also was ist nun mit diesem scheinbaren Konflikt? Wir haben ganz klar in der Schrift, wir sollen zurechtweisen, wir sollen konfrontieren, wir sollen ermahnen. Wenn du einen Bruder sündigen siehst, dann steht nicht in der Bibel, dann deck das in der Liebe zu und schweige, sondern geh hin, überführe ihn. Und dann haben wir klar Schriftstellen, wenn du richtest, wirst du gerichtet werden. Wenn du verurteilst, wirst du verurteilt werden. Mir ist deutlich geworden, dass wenn wir leben vom Baum der Erkenntnis über Gut und Böse, dann ist jegliches Ermahnen und Überführen, was wir da versuchen oder tun, richten und verurteilen. Weil wenn wir von diesem Ding ernährt sind, wenn Erkenntnis unser höchstes Ding ist und nicht die Offenbarung, dann wird alles, was aus uns herauskommt, genauso sein. Und damit wird alles an vielleicht gut gemeinter Überführung oder Ermahnung in Wahrheit richten und verurteilen sein. Also, es entscheidet sich, in welchem Bereich wir uns bewegen, von was wir uns selbst ernähren, in welcher Abstammungslinie wir uns selber befinden. Wenn wir selber so eine Art von Nachfolge leben, dass wir alle möglichen Dinge versuchen zu befolgen und einzuhalten, was immer damit verbunden ist, dass wir ganz viel auf uns selbst schauen, ganz viel analysieren, ob wir alles richtig machen, ob das alles so der Norm entspricht, ob das alles so geschieht, wie das gewünscht wird, dann haben wir an uns selber diese Anforderungen, Normen und Regeln und Dinge einzuhalten. Und automatisch werden wir diese Anforderungen an die Geschwister um uns herum stellen und fordern, dass auch sie nach dieser Art Gerechtigkeit leben wie wir. Und da es in uns kein Leben hervorbringt, wird es auch in dem anderen kein Leben hervorbringen. Und das ist etwas, wo ich hoffe und bete, dass der Heilige Geist uns das im Einzelnen deutlich macht und irgendwie uns da das Licht aufgeht an diesem Wochenende. Es gibt diese verkehrte Art und Weise unter dem Deckmantel von Jüngerschaft. Es darf einfach nicht in einer Gemeinde oder Gruppe von Gläubigen dorthin kommen, dass wir unter dem Begriff Jüngerschaft zuerst verstehen, was an dem anderen alles noch geändert werden muss. Da sind wir eindeutig in der Abstammungslinie vom Baum der Erkenntnis. Zwischen diesen beiden Bäumen entscheidet sich Tod oder Leben. Und das Leben kann ich nicht hervorbringen, auch wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, das zu predigen. Das kommt vom Herrn. Und dieses Leben in dieser Abstammungslinie vom Baum der Erkenntnis her, das bringt eine Unzufriedenheit in uns hinein, dass wir am Ende nicht gut sein können, dass es uns am Ende nicht gelingt. Es bleibt immer der schale Beigeschmack, dass es nicht reicht. Und das Ganze produziert in uns einen Hass auf die Verfehlungen der anderen. Und wenn wir aus diesem Ding heraus ermahnen und zurechtweisen, das Einzige, was wir hervorbringen, ist Tod. Hass auf Schwachheit, Hass auf Verfehlungen der anderen. Wir haben automatisch den Anspruch, wenn schon ich mir so viel Mühe geben muss, all diesen Dingen zu entsprechen, dann erwarte ich das von dir auch. Und wenn du nicht die Leistung bringst, dann bist du noch nicht richtig. Aus diesem Ding heraus kommen Verletzungen und Spaltungen und Verwirrungen. Und ich denke, dass unser Feind sich über sowas freut und da über uns lacht. Die treibende Kraft in dieser Abstammungslinie ist Furcht. Und wir kennen alle diesen Bibelvers, und da ist man beim Vorbereiten da in einem ganz anderen Licht aufgeleuchtet, dass die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Ich habe das früher nie verstanden, weil das Gegenteil von Furcht war für mich früher nie Liebe, sondern Mut. Und ich habe diese Schriftstelle irgendwie nie richtig greifen können. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die treibende Kraft, wenn wir in dieser Abstammungslinie leben, ist Furcht. Innere Unsicherheit, ein schlechtes Gewissen. Wenn wir uns in dieser Weise bewegen, wenn wir in dieser Weise auch versuchen, Gemeinde zu bauen, dann beschneiden wir immer nur die Äste an dem, was verkehrt ist. Aber in den Evangelien lesen wir, dass die Axt an die Wurzel gelegt ist. Und dann bestärken wir gegenseitig eigentlich in uns das Wesen Kains. Und dann werden Äußerlichkeiten wichtiger als Haltungen. Das ist alles die Linie vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und deshalb sagte Gott, wenn ihr davon esst, ihr werdet sterben. Wenn wir vom Baum des Lebens leben, dann wird uns bei dem ganzen Thema Jüngerschaft nicht zuerst einfallen, was wir noch alles verkehrt machen und was bei uns noch alles fehlt. Sondern dann wird zuerst Freude darüber da sein, dass wir Jesus kennen und er uns von Herzen liebt. Und dass wir seine Gerechtigkeit anziehen durften. Und dass wir vollkommen damit aufhören können und dürfen, selber gut zu sein. Dass wir, wie es der Hebräerbrief sagt, in seine Ruhe eingehen. Nämlich zu ruhen von unseren Werken. Wenn wir vom Baum des Lebens leben, dann wird die Wahrheit uns kontinuierlich zu ihm leiten, zu ihm, der Person Jesus. Wenn wir vom Baum des Lebens leben, dann wird unser Herz mit Verfehlung oder Schwachheit oder Sünde bei jemand anders Gefühle haben wie Mitleid oder Erbarmen. Und das Ganze ist geprägt von Gedanken, von Annahme und von Fürsorge. Das ist etwas völlig anderes, als wenn wir davon getrieben sind, aus Furcht bei uns, dass es nicht reicht und dann muss es bei dem anderen auch gut sein. Das ist etwas völlig anderes, wenn wir getrieben sind von der Liebe Gottes, die in unser Herzen ausgegossen ist, als von Furcht. Wir bringen dann die Axt an die Wurzel, bei uns selbst und auch bei dem anderen. Oder wie das auch manchmal gepredigt wird, wir hassen dann die Sünde und nicht den Sünder. Und ich denke, dass wir Herzensveränderungen bewirken können, untereinander hin und her, dadurch, dass Jesus in uns Gestalt annimmt und durch uns wirkt, auch zu dem anderen hin. Und dann sind unsere Haltungen, unser Herz wichtiger als die Äußerlichkeiten. Ich wünschte, dass ich das irgendwie besser deutlich machen könnte, was ich meine. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie so eine Wolke im Raum steht und zumindest ein Teil sich fragt, was will denn da vorne eigentlich? Jesus ist gekommen, um das Leben zu geben. Und es besteht nicht im Buchstabe. Und wir sind sehr wohl in der Lage, obwohl wir eigentlich im neuen Bund leben, nach dem Buchstabe zu leben. Und wir haben gesehen, dass im alten Bund Menschen in der Lage waren, im Geist zu leben, wie zum Beispiel David oder Abraham. Wir haben im Alten Testament auch dieses Bild zwischen Saul und David. Und Saul war als König gesetzt, weil das Volk unbedingt einen König wollte. Das Volk den Drang hatte, wir wollen so sein wie die anderen Völker. Alle Völker haben einen König, wir wollen auch einen König. Und der Prophet sagt noch, dass das keine gute Idee ist. Und Gott sagt, sie wollen einen König und ich gebe ihnen einen König. Und sie hatten Saul. Und dann, wir kennen die Geschichte, dass es Saul so wichtig war, die äußere Form aufrechtzuerhalten. Und dann musste er unbedingt anfangen zu opfern. Und als dann schon die Ermahnung kam vom Prophet und die ganz klare Ansage, dir hat der Herr das Königreich weggerissen, dass Saul immer noch den Drang hatte, seinen Ruf oder das äußere Ding irgendwie zu retten. Wenn ihr das nachlest, könnt ihr das genau sehen, welche Kraft ihn angetrieben hat. Es war ihm so wichtig, dass wenigstens vor dem Volk erstmal der korrekte Betrieb weiterläuft. Obwohl die Ansage vom Prophet war, der Herr hat dir das Königreich weggerissen. Eigentlich ist das eine Ansage, wo man als König nicht mal daran interessiert ist, ja, lass uns doch wenigstens vor dem Volk noch die Ehrung vornehmen. Wenn ich erfahre, da hat mir das Königreich weggenommen, dann breche ich eigentlich zusammen. Und dann sind äußere Ehrungen nicht mal wichtig. Und für Saul war das so wichtig, das äußere Ding aufrecht zu erhalten. Also wir können in den reinen Handlungen, es ist nicht zu unterscheiden, es ist vom Wortlaut her manchmal nicht zu unterscheiden, ob das Ding vom Baum der Erkenntnis ist oder vom Baum des Lebens. Man unterscheidet es an den Früchten. Amen. Ja. Versteht ihr? Ja. Es ist so schwierig zu erklären. Wir brauchen da einfach, dass der Heilige Geist uns da das Lämpchen einschaltet. Wir hatten in den ersten Jahren der Gemeinde eben Hauskreise, weil wir das auch aus Kirchenzeiten kannten, dass man Hauskreise hat. Und das war tot. Und dann war 2 Jahre nichts und wir haben den Herrn gesucht und mit Fasten und Beten Zeit verbracht und Gott gefragt, was ist da dran, was muss in den Häusern geschehen? Wir wussten zumindest so viel, eine Gemeinde kann nicht leben, wenn in den Häusern kein Leben ist, wenn nicht in den Häusern Gemeinschaft gepflegt wird. Und Gott hat uns das gegeben mit diesen Jüngerschafts- und Prophetenschulen. Äußerlich ist da kein Unterschied. Es gibt Leute, die an einem Abend in der Woche zu einer Wohnung hinfahren und sich dort treffen. Da ist nichts anderes wie zu diesem Hauskreis, den wir vorher hatten. Und doch war das eine tot und das andere lebt. Das, was vom Geist geboren ist, lebt. Und das, was im Fleisch geboren ist, bringt eben Tod hervor oder lebt nicht. Und das scheinen mir so diese beiden Schwerpunkte zu sein. Lass uns überlegen und nachdenken, was ist in meinem Leben dieser Turm und was ist bei uns in der Mitte, worum wir uns versammeln? Was ist das Ding in der Mitte, was verhindern soll, dass wir uns zerstreuen oder spalten oder auseinandergehen? Was ist das genau? Ist das Jesus als Person? Dann haben wir Leben. Und wenn wir Leben haben, dann können wir nichts anderes als wachsen. Wenn du in der Natur irgendein Ding hernimmst, ob das eine Bodenpflanze ist oder ein Eichenbaum, wenn der noch lebt, dann wird der nächstes Jahr größer sein als dieses Jahr. Das geht nicht anders. Eine Pflanze, die lebt, wächst. Versteht ihr? Und ich denke, dass da eine starke Betonung war bei uns auch in den letzten Jahren auf so ganz bestimmte Schwerpunkte. Und wir müssen achten, dass wir das Leben behalten, was von Jesus kommt. Und dass das das eine Mal so ist und das andere Mal so. Und dass es immer um unser Herz geht und das, was innerlich ist. Und dass von innen heraus Veränderung kommt nach außen. Und dass Gott es ist, der in uns die Veränderung hervorbringt. Unsere Pflicht, das, was wir wirklich zu tun haben, ist nicht, uns zu verändern. Wir können wirklich total damit aufhören, uns anzustrengen, uns selber zu verändern. Alles, was wir zu tun haben, ist, dem Herrn zu dienen, ihn zu lieben. Und wenn wir das tun, er bewirkt in uns das, was er gerne sehen will. Das ist diese Schriftstelle mit dem aufgedeckten Angesicht den Herrn zu schauen. Das muss 2. Korinther sein, ja? 2. Korinther 3, 18. Also Vers 17. Der Geist, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Da hat in den letzten Monaten zu uns gesprochen, auch als Gemeinde, dass da ein ganz großes Gewicht ist auf unseren priesterlichen Dienst, dass Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, und dass die Gemeinde ein Bethaus ist für die Nationen, dass wir einen priesterlichen Dienst haben. Und wir hatten eine Fastenzeit, eine Woche lang, wo der Schwerpunkt war, wir dienen dem Herrn. Das ist wichtig auch für kleine Gruppen, wenn er sagt, wir treffen uns nur mit einer Handvoll Leute. Der Sinn und der Zweck eurer Treffen ist, dem Herrn zu dienen. Das ist alles. Und den Herrn anzuschauen. Und die Bibel zeigt uns hier in dieser Schriftstelle, dass er uns verwandelt. Lasst uns damit aufhören, dass wir aneinander herumdoktoren, weil wir ja bestimmte Schriftstellen ganz genau kennen und weil wir in bestimmten Bereichen genau wissen, wie es zu gehen hat. Wir haben all die Stellen, wo es um Ermahnung und Zurechtweisung geht und es hat seinen Platz. Aber nur, wenn wir vom Baum des Lebens leben, wird das Leben hervorbringen. Nur dann. Und wir haben uns auch vorhin noch mal ausgetauscht. Unsere ersten Jahre waren geprägt davon, dass wir in unserem Treffen fast ausschließlich nur solche Anbetungs- und Gebetszeiten hatten wie gestern Abend. Wir hatten von Anfang an das Leben. Da waren eine Menge Dinge im Detail verkehrt. Da war viel unreif, da war viel verkehrt oder falsch, Dinge, die wir heute nicht mal so tun würden. Aber all das war kein Problem. All das konnte uns nicht zu Fall bringen. All das konnte das Leben nicht stoppen oder aufhalten, weil wir unser Herzen bei ihm hatten und von ihm getrunken oder gelebt haben. Also das ist auch so ein Grundbaustein, dass Jesus uns baut zu einer Gemeinde, dass wir lernen, von ihm zu trinken, dass wir lernen, ihn zu erleben und zu genießen, dass wir in seiner Gegenwart unseren ganzen Katalog an Aktivitäten zuklappen können, dass wir lernen, bei ihm zu sein, einfach nur da sein. Ich erinnere mich, dass unsere Geschwister von Holland uns da anleiteten dazu und wir brauchten das total, weil wir davon null Ahnung hatten, absolut null. Wir kannten vieles aus der Schrift, wir waren auch im Heiligen Geist getauft und beteten in Sprachen und es gab auch verschiedene gute Früchte, die entstanden waren, aber der gesamte Bereich, Gott zu genießen und einfach durch das in seiner Gegenwart sein, verändert zu werden, davon hatten wir keine Ahnung. Und da waren eine Menge Versammlungen und Treffen, wo wir eine Anbetungszeit hatten und dann war einfach Stille und wir waren zusammen und haben von ihm getrunken. Leben von ihm floss in uns hinein. Das ist etwas elementar Wichtiges. Und dort, wo Leben ist, das ist einfach anziehend. Deshalb, das ist immer so ein Thema, auch wenn ich in anderen Orten lehre oder predigen soll oder Fragen beantworten soll. Irgendwie macht es Gott so, dass wir fast ausnahmslos im Ausland auch in wirklich extreme Gemeindesituationen kommen. Also wo sich Dinge ereignet haben, wo du davor stehst und sagst, oh, so schlimm, das kann man sich gar nicht mal vorstellen. Menschlich gesehen nur noch Dynamit, Streichholz nennen, in die Luft sprengen. Und immer die Frage, das Ganze wächst nicht und es funktioniert nicht und Leute gehen weg und Dinge brechen ein und irgendwie stellt sich heraus, über Jahre war da ein Betrieb, keine Substanz, kein Fundament. Und analysiert aus den verschiedensten Gemeinden, die ich da sehen konnte, der Grund war, dass man irgendwann den Baum des Lebens verlassen hat. Das war der Grund. Und sich darauf spezialisiert hat, alles richtig zu machen. Und in jeder Richtung korrekt zu sein und ganz haargenau Regeln, Gebote, Gesetze, Normen zu erfüllen. Das ist das, was Jesus versucht hat, der Teufel versucht hat mit Jesus, dass er ihm angeboten hat, ich gebe dir Macht über die ganze Welt. Das war Jesus ohnehin versprochen, wenn du mich anbetest. Also einen anderen Weg gezeigt, als der, den Gott gezeigt hat. Also diese Stelle zeigt es sehr schön, dass wir den Herrn anschauen und so verwandelt werden. Und wenn das in uns geschieht und wir dann ermahnen oder korrigieren oder zurechtweisen und das auch definitiv seinen Platz hat in einer Gemeinde, dann wird das Leben und Segen hervorbringen. Aber lasst uns das Neue in den Blick nehmen, dass wir leben von Jesus und dass sein Leben in uns Gestalt annimmt. Wie wir diese Gegenüberstellung hatten, die ich so treffend finde, dieses Ergebnisse erzielen durch Anstrengung oder Frucht bringen. Und Jesus hat ganz klar gesprochen, ihr seid die Reben an dem Weinstock und ihr habt die Bestimmung, viel Frucht zu bringen. Viel Frucht. Und da ist ein Unterschied zwischen Jesus nachahmen mit viel Anstrengung und dass Christus in uns Gestalt annimmt. Und dass, wie Paulus sagt, wir abnehmen und er in uns zunimmt. Da ist ein Unterschied. Und das ist so mein tiefster Wunsch, dass uns das deutlich wird, für uns ganz persönlich, dass der Heilige Geist das ganz persönlich uns übersetzt, wo wir in unserem Leben dort zurückkehren müssen zum Baum des Lebens. Weil wir wollen auch Leben hervorbringen. Wir wollen nicht in dieser Art und Weise irgendwie Jesus nachfolgen, indem wir uns selber mächtig anstrengen und in uns die Frustration mehr und mehr wächst, was alles doch nicht zu erreichen ist. Das ist mit diesen Lügen auch verbunden. Je länger man Jesus nachfolgt und irgendwie auch in der Gemeinde ist, umso komplizierter und schwieriger wird das alles. Und das ist Baum der Erkenntnis. Dass Jesus der Turm ist, um den wir uns versammeln. Und wenn das der Fall ist, dass er in unserer Mitte wohnt, dass es um ihn geht, dann ist absolute Einheit da. Das ist nur möglich, wenn er in der Mitte ist. Wenn wir von ihm her leben, von ihm empfangen, wenn wir auf ihn schauen. Amen.